Deutschlandfunk Nova. 100.
Karnevalssonntag. Karneval, das heißt organisiertes Ausrasten, fallen lassen in vielen Teilen der Republik. Und nach Karneval oder Fasching oder wie auch immer ihr das nennt, da steigt ja immer der Krankenstand. Klar, hemmungsloses Saufen und Knutschen hat alles Folgen. Aber es passiert nach Karneval auch immer ein bisschen was anderes. Es gibt da nämlich besondere Anzeigen in der Zeitung. Hier zum Beispiel.
Köln, Weiberfasnacht, Vampir traf Putzfrau, Kneipe, Zülpicher Straße. Es war echt süß mit dir. Leider habe ich ganz vergessen, dich zu beißen.
Ja, so ein Karneval kann auch der Start für eine echte Liebe sein. Also die richtige Zeit, über Liebe zu sprechen in der 100. Und dazu kommt ja auch noch, nächste Woche ist der Tag der Liebe, Valentinstag. Ja, die Liebe. Hier ist noch eine Anzeige.
Superheld gesucht, von Löwe44. Nach schönen Stunden mit dir habe ich mich über deine Bemerkung beim Anprosten aufgeregt und ich glaube, ich war zickig. Das tut mir leid, aber du gingst Zigaretten holen.
Superheld sucht Löwe. Diese Anzeige, die wir gerade gehört haben, die wäre vor gar nicht so vielen Jahren nicht gedruckt worden. In keiner Zeitung. Zwei Männer, nicht denkbar. Erst 1994 wurde der Paragraph abgeschafft, der schwulen Sex unter Strafe gestellt hat. Schwul sein, ein Tabu, ein Verbrechen. Kann man sich kaum noch vorstellen, oder? Homosexualität, wenn deine Liebe nicht sein darf, heißt diese 100, Ausgabe 155. Niloufar Elhami ist bei mir im Studio, 100-Redakteurin. Hallo Nilo.
Hallo.
Ist ja echt schräg, ne? Also einerseits total toll, dass Homosexualität für uns im Jahr 2018 so normal ist, aber auch krass, dass wir so schnell vergessen, wie kurz das erst her ist. Ne?
Genau, wie kurz das hier auch in Deutschland ist. Und wir vergessen auch, dass dieses Normalsein bei uns echt was Besonderes ist. In anderen Ländern sieht es wirklich schon ganz anders aus. In einigen afrikanischen Ländern ist Homosexualität nach wie vor ein Verbrechen, wo Paare, wenn sie aufliegen, lebenslänglich bekommen. Oder in Teilen Asiens einfach völlig verpönt und inakzeptabel, wo Menschen auch gesellschaftlich verfolgt werden, bedroht werden, wo Selbstjustiz auch eine Rolle spielt und schwere Straftaten gegen Homosexuelle vom Staat einfach nicht geahndet werden. Ne, und dann wird auf einmal klar, nur weil es hierzulande mittlerweile anders ist, heißt es noch lange nicht, dass es weltweit in Ordnung ist.
Drei Geschichten gibt es heute in der 100.
Genau. In der ersten Geschichte lernen wir Andreas und Franz kennen. Sie leben in den 80ern beide in Berlin, verlieben sich, sind aber ziemlich unerreichbar füreinander, denn zwischen ihnen steht die Berliner Mauer.
Valentin ist schwul, lebt in München und in einer Bar entdeckt er einen Zettel. Chinesin sucht Mann, um ihre Eltern glücklich zu machen, steht da drauf. Für Valentin ist dieser Zettel der Beginn eines echten Abenteuers.
Und dann haben wir noch die Geschichte von Heinz Schmitz. Als junger Erwachsener, Anfang der 60er Jahre, da merkt er, dass er schwul ist. Aber er weiß, er darf eigentlich nicht seine Sexualität ausleben, denn schwuler Sex ist eine Straftat. Und gleich hören wir seine Geschichte.
So sieht sie aus, die 100, am Mikro Paulus Müller. Tach!
Deutschlandfunk Nova.
In der ersten Story hier in der 100, ja, da hören wir eine Liebesgeschichte. Eine zwischen zwei Männern. Und wie das bei großen Liebesgeschichten in der, naja, Weltliteratur oder bei den großen Filmen ist, ist es eine Liebe, die nicht sein darf. Eine Liebe mit Hindernissen. Und das größte Hindernis in dieser Geschichte gleich ist ungefähr 160 Kilometer lang, über 4 Meter hoch, mit Stacheldraht gesichert. Wachtürme gibt es da, Hundelaufanlagen mit scharfen Schäferhunden, bewaffnete Soldaten drumherum. Die Berliner Mauer. Johannes Nichelmann erzählt uns die Geschichte.
Es war wirklich wie eine Entscheidung zwischen zwei Menschen, wenn es schwierig wird, beide gleichzeitig haben zu können.
Das ist Andreas. Und die Entscheidung, von der er da spricht, ist eine Lebensentscheidung. Eine Entscheidung für seine große Liebe oder für seinen Sohn.
Das war ganz schwierig für mich. Der war 4 Jahre alt. Das war eigentlich herzzerreißend.
Und diese Entscheidung kann ihn sogar in den Knast bringen oder ihn das Leben kosten. Diese Geschichte stellt an uns alle eine Frage. Was sind wir bereit, für die große Liebe zu tun? Ost-Berlin, 1987. Andreas ist 27 Jahre alt, bisexuell und hat Medizin studiert. Vor ein paar Wochen haben er und seine Frau sich getrennt und deswegen geht's ihm ziemlich schlecht. Andreas ist jemand, der die Freiheit liebt und sich von niemandem etwas sagen lassen will. Jetzt aber hat er keinen Plan, wie es überhaupt weitergehen soll. bis zu diesem einen ganz besonderen Abend, an dem er einen Mann kennenlernt. Der heißt Franz und dieser Abend wird das Leben der beiden grundlegend verändern.
Boys. Ich sitze an der Bar. Es ist schon relativ spät. Ich würde mal sagen, es war sicher schon so 22:45 abends. Es lag ein langer Tag in Ost-Berlin hinter mir, wo ich mit einem West-Berliner Freund unterwegs war. Und dann geht die Tür auf und es kommen drei Leute rein, die ich aus West-Berlin kenne. Als Vierter kommt ein weiterer Mann hinterher, wo ich dachte, ach, der sieht aber nett aus. Gehört sicher auch dazu, kenne ich nicht. Wir gucken uns kurz an. Das war Andreas.
Komm in die Kneipe rein. Sehe da jemand auf dem Barhocker sitzen. Wo es mich durchzuckt hat und ich denke, wow, so ein sympathischer und toll aussehender Mann.
Dann geht er den anderen dreien hinterher. Ja, dann habe ich gedacht, den finde ich interessant, der gefällt mir irgendwie.
Das war zum Glück eins von diesen raren Fällen, Liebe auf den ersten Blick.
Andreas meint, dass er Franz angesprochen hat. Franz ist sich aber selbstsicher, den ersten Schritt gemacht zu haben. Auf jeden Fall stellen sie schnell fest, dass sie beide gleich alt sind und beide in Berlin leben. Die Sache hat nur einen Haken. Franz wohnt in West-Berlin. Er ist gerade überhaupt zum ersten Mal drüben in der Zone. Bis Mitternacht muss er wieder über die Grenze sein, dann läuft sein Tagesvisum ab. Franz und Andreas haben also nicht gerade viel Zeit miteinander. Andreas bringt ihn zum Grenzübergang Friedrichstraße. Sie tauschen ihre Adressen aus, eine erste Umarmung, das Versprechen, sich wirklich auf jeden Fall wiederzusehen. Und dann ist Franz verschwunden. In eine für Andreas verbotene und unerreichbare Welt.
Da habe ich dich, glaube ich, schon, ich möchte fast sagen, bombardiert mit irgendwelchen Briefen. Weil ich habe immer gerne geschrieben.
Ich glaube, du hast einen Brief geschrieben. Also,
aber einen ganz langen.
Andreas hat mir dann, ich bekam dann 3 oder 4 Tage später einen sehr langen Brief handgeschrieben, der mir sehr nahe gegangen ist, den ich auch aufgehoben habe, den ich auch immer noch besitze, wo Andreas über sein Leben schreibt. Wie es ihm geht, dass er in Trennung lebt von seiner Frau, dass er ein Kind hat, einen Sohn, dass er an dem sehr hängt, dass es alles sehr schwierig ist für ihn, diese Trennung und überhaupt.
16.05. muss man sagen, das war sozusagen ein Tag, nachdem wir uns kennengelernt haben. Am 15.05. haben wir uns kennengelernt. Einen Tag später schreibt Andreas diesen 8-seitigen Brief.
Lieber Franz, ich kann es noch gar nicht fassen. Für mich ist gestern was passiert. Ich habe erlebt, wie mein Herz warm geworden ist und leicht auf eine Weise, die ich für mich schon lange nicht mehr für möglich gehalten habe und die ich auch lange nicht mehr erleben konnte. Auf eine ganz einfache Weise, irgendwie in der Zeit, in der wir zusammen waren. Eigentlich könnte ich jetzt auf der Stelle über die Mauer springen. Da ist so viel. Jetzt weiß ich nicht, was soll ich als Gruß drunter schreiben? Den Wunsch, dich bald wiederzusehen, viel von dir zu erfahren. Andreas.
Ich wollte den, wenn es geht, zum Freund haben.
Zwischen ihren Wohnungen in Friedrichshain und Schöneberg liegen gerade einmal 10 Kilometer. Heute würde man ungefähr eine halbe Stunde mit der U-Bahn brauchen. Damals hat das mehrere Stunden gedauert. Denn Franz musste sich am Grenzübergang anstellen, den Beamten seinen Pass zeigen, Fragen beantworten, auf den Einreisestempel warten.
Ich musste sicher schlucken, dass es ein Wessi ist. Andererseits habe ich gedacht, ach, ist doch interessant, es öffnet doch vielleicht eine ganz andere Welt noch und ist wie so ein Strahl aus einer anderen Welt in meine kleine Welt, die ich ja nur nicht so sehr geliebt habe damals, die DDR.
Meine damalige Lebenssituation war so, dass ich eine relativ lange, unglückliche Liebe hatte, die nicht wirklich zur Erfüllung kam. Und für mich dann plötzlich dieser Ausflug nach Ost-Berlin mit dem, was ich dann auch so ergab, wie das Abtauchen in eine andere Welt war.
2 Wochen nach der ersten Begegnung sehen sich Franz und Andreas wieder. Sie treffen sich auch ein 3., 4. und 5. Mal.
Was ich dann relativ schnell erfahren habe in West-Berlin ist, dass man ja als West-Berliner nur 30 Tage im Jahr nach Ost-Berlin fahren durfte. Offiziell. Wo ich dann dachte, ups, okay, 30 Tage ist ja nicht wenig, aber was ist denn dann, wenn die 30 Tage rum sind? auf was lasse ich mich jetzt hier ein?
Habe ich Angst gehabt schon, dass es ein paar Probleme geben wird, jetzt einfach zeitlich. Und er muss ja, wenn er will, immer zu mir kommen und ich kann nicht zu ihm. Also eigentlich wurde einem auch ein bisschen das Elend nochmal klar. Ja? Wenn man sich schon so verliebt und der sogar auf einen so positiv reagiert. Ach, Schitte. Jetzt, wir kommen nicht zusammen.
Ein paar Stunden sehen, Abschied nehmen. Manchmal ist Franz um Mitternacht wieder im Westen und kehrt wie durch eine Drehtür sofort zurück in den Osten. Ein Trick, um wenigstens 2 Tage miteinander zu haben, um die Nacht gemeinsam verbringen zu können.
Es gab dann plötzlich ein paar Monate später Reiseerleichterungen. Dann konnte man nämlich ohne eingeladen zu sein, also mit einem ganz einfachen Tagesvisum 2 Tage bleiben. Und das war natürlich,
könnte man fast behaupten, dass das noch unsere Beziehung noch gestärkt hat.
Andreas und Franz kommen zusammen. Andreas ist Arzt und arbeitet in einem Krankenhaus. Wenn er abends nach Hause kommt, wartet immer häufiger Franz auf ihn. Die beiden machen Ausflüge, beginnen einen gemeinsamen Alltag. Das Paar sieht sich vor allem am Wochenende.
Ich habe im Februar Geburtstag, da kannten wir uns sozusagen dann schon ein Dreivierteljahr. Und dann war die Frage, ja, wir feiern Geburtstag. Andreas konnte ja nicht nach West-Berlin kommen, also war klar, wir feiern in Ost-Berlin. Und das war dann sehr lustig. Das war eigentlich einer der schönsten Geburtstage, die ich überhaupt hatte. Ich habe dann eine richtig schöne schriftliche Einladung gemacht, habe das an meine Freunde verschickt und habe sie nach Ost-Berlin eingeladen. Und dann merkte man, dass viele da auch noch nie waren. Also so. Und dann haben wir bei Andreas in der Wohnung ein Kaffeetrinken gemacht, wo dann alle dann antrabten am Ostkreuz, bis sie das dann gefunden hatten. Das war sehr lustig.
Wie viele waren das denn ungefähr?
Ach, ich würde mal sagen, wir waren sicher so 15 Leute vielleicht. Mhm. Mhm. Und danach hattest du im Kulturclub Johannes Erbecher,
den wir meistens Erbrecher genannt haben,
hattest du Tische bestellt. Da haben wir dann alle zum Essen eingeladen. Das hat ja alles nichts gekostet. Alle meine Gäste waren von dem Tag hellauf beeindruckt. Das hört sich jetzt alles sehr, sehr so rund an. Und trotzdem hat man dann schon ab einem bestimmten Punkt gemerkt, dass wir so auch vom Staat her nicht ganz DDR-Staat nicht ganz unbemerkt geblieben sind, so als Beziehung. Dann kamst du in die Wohnung. Ich war irgendwie schon ziemlich verzweifelt, weil ich da ganz alleine war, schon über Stunden. Und dann kamst du mit 2 Männern in Bekleidung, die von der Stasi waren. Die haben mich dann auch ein Stück weit verhört, wer ich bin und was ich da mache und irgendwie und so weiter und so fort.
Mehr passiert erstmal nicht. Aber später werden Franz und Andreas in ihrer Stasi-Akte lesen, dass auch ein gemeinsamer Urlaub nach Prag genau überwacht worden ist.
Das ist hier alles noch altes Besteck, was wir schon von Anfang unserer Beziehung hier haben. Wenn man sich aufeinander einlässt, gibt es auch notfalls wieder einen Ausgang auseinander. Und trotzdem war das Grundvertrauen da. Also,
ja.
Meine, wir hatten nur wenige große Krachs. Und der eine große Krach unserer Beziehung war sehr früh schon in der Küche. Franz hat die Tassen und die Teller und sonst wie was abgetrocknet und danach reingestellt. Egal wohin, einfach wo Platz war. Und das war für mich echt nicht akzeptabel. Und dann haben wir da wirklich uns gefetzt. Und Franz wollte eigentlich schon die Beziehung beenden.
Ja. Das war irgendwie schon erstmal ein kleiner Schock. Also Beziehung beenden wollte ich nicht, aber sagen wir mal, das hat die Harmonie ein bisschen getrübt.
Oh, du bist aber rausgerannt in andere Zimmer, hast dich da in dem Zimmer wirklich da in die Ecke gesetzt.
Naja, ich meine, ich habe natürlich da gemerkt, dass ich da einen zentralen Lebensnerv von Andreas getroffen habe, der natürlich als hocheffektiver, hochorganisierter Mensch sein Leben eingerichtet hat, wo jedes Ding seinen Platz hat, wo er blind hingreifen kann und ich dann mit meinem bisschen chaotischen West-Berliner Lebensstil, da habe ich, glaube ich, wirklich was viel Tieferes berührt, was einfach so nicht hätte funktionieren können. Das habe ich in dem Moment dann schon begriffen und habe dann versucht, mich auch ein bisschen drauf einzustellen. Also das gehörte dann schon auch dazu. Ne? Also ein bisschen köcheln, dann mache ich noch den Salat und dann.
Andreas Herz gehört nicht alleine seinem Freund. Bis vor einigen Monaten war er mit einer Frau verheiratet und gemeinsam haben sie einen Sohn. Die Hälfte der Woche verbringt der bei seinem Vater. Andreas nimmt das Kind sogar mit, als er Franz das erste Mal seit ihrer Begegnung in der Kneipe wieder sieht.
Da steht dann der junge, gut aussehende Vater mit dem 2,5-jährigen Kind an der Hand, wo man denkt, okay, das ist ja jetzt alles wunderbar, aber okay,
ganz schön anders.
Also es ist schon ganz schön anders, weil das Kind steht natürlich im Mittelpunkt, die Bedürfnisse des Kindes stehen im Mittelpunkt. Aber
ja, ich habe gedacht, ach, mich gibt es nur zu zweit und das werden wir schon hinkriegen. Haben wir ja dann auch.
Haben wir dann hingekriegt.
Irgendwann spricht Andreas von unserem Sohn. Franz lernt auch die Mutter des Kindes kennen und die beiden verstehen sich außerordentlich gut.
Ja, sie ist ja in der Zeit auch auf Westbesuch mal gewesen. Das war ja so in ganz ausgewählten Fällen möglich für enge Verwandtschaft da auf Jubiläumsgeburtstage, was ich nicht durfte und konnte. Aber sie, und dann ist sie ja mit dir auch.
Dann kam sie nach West-Berlin.
Genau. Mode kaufen
dann
gegangen
haben wir noch
oder Vintage.
Vintage-Shops haben wir noch Mode für sie gekauft, weil sie auch nicht viel Geld hatte. Und haben dann gemeinsam in West-Berlin sozusagen, auf ihrem Besuch da, haben wir Zeit verbracht auch.
In wenigen Ausnahmen durften DDR-Bürger einen Ausreiseantrag stellen und zu Besuch in den Westen reisen. Wer raus durfte und wer nicht, wurde ziemlich willkürlich entschieden. Andreas jedenfalls hatte keine Chance, einen Stempel unter so einen Antrag zu bekommen.
Das waren natürlich solche Momente, wo man eigentlich hätte, wie soll ich sagen, ungeheuer verbittert sein können. Ja, diejenige, die das jetzt in dem Sinne nicht braucht, weil sie ja nun nicht gerade in Franz verliebt ist, geht da mit dem ganzen Tag spazieren durch West-Berlin und ich muss in diesem Osten da abhängen.
Im Sommer 1988, da sind Franz und Andreas schon über ein Jahr zusammen, fahren sie gemeinsam in den Urlaub an die Ostsee. Sonne, Baden, Eis, alles ist ziemlich unbeschwert, zumindest fast.
Ich sehe mich da auch noch in unserem Ferienquartier Bett liegen, wo ich dann gedacht habe, ach nee, ich würde es doch gerne immer haben. Gemeinsam morgens aufstehen und dachte, mehr oder weniger gemeinsam haben, abends wieder. Ich habe ja Franz dann schon gefragt und gebeten, komm doch in den Osten.
Dass ich nicht in den Osten ziehen wollte, das war für mich eigentlich auch relativ schnell klar.
Hatte ich ja eigentlich volles Verständnis dafür. Andererseits, es wäre möglich gewesen, du wärst in den Osten gezogen. Aber mir war ja klar, das ist eigentlich eine Riesenzumutung. Von einem, ich sag mal jetzt wirklich, freier Welt, in dem Sinne, wie man ein Leben führt, in so einen eingesperrten Zustand. Und wenn du nicht in den Osten kommen wolltest, dann war die zweite Variante, dann komme ich zu dir.
Mir war das eigentlich fast ein bisschen too much, also einfach zu viel. Und ich hätte es gerne noch ein bisschen vor mir hergeschoben, aber da ich nun auch meinen Freund kannte, dass der nicht viel aufschiebt, war das dann irgendwie klar, das wird jetzt einfach passieren. Und dann habe ich gesagt, okay, dann ist das jetzt Schicksal und dann soll das so sein. Dann machen wir das.
Ich konnte den Osten nicht leiden, aber ich war gleichzeitig auch mit dem Westen kritisch und hatte auch meine politischen Meinungen. Ich habe da nicht gedacht, ich komme jetzt ins Paradies.
Andreas geht es um seine große Liebe. In die DDR, das weiß Andreas, würde er nach einer Flucht nie wieder reisen dürfen. Aber andererseits ist da ja auch sein Sohn. Den Osten zu verlassen würde auch bedeuten, dass er ihn nur dann sehen kann, wenn sie sich in einem Drittland, zum Beispiel in der Tschechoslowakei, in Prag treffen.
Das war ganz schwierig für mich. Der war 4 Jahre alt und das war eigentlich herzzerreißend. Es war ja auch wie und es ist mir sehr bitter geworden, eine Entscheidung in dem Moment gegen meinen Sohn. Da habe ich auch wirklich Hemmungen gehabt. Es war wirklich wie eine Entscheidung zwischen zwei Menschen, wenn es schwierig wird, beide gleichzeitig haben zu können. Mhm. Auch ein bisschen vor dem Hintergrund, dass ich wusste, mein Sohn hat jetzt wieder eine Familie, weil es dann auch wieder Mann der Mutter gab, mit dem er sich gut verstanden hat. Wenn das nicht so gewesen wäre, hätte ich das nicht so entschieden. Naja, und dann haben wir das, Anfang Oktober habe ich ja dann den Versuch gestartet. Ich wollte nicht an der Grenze erschossen werden. Ich wollte auch nicht an der Grenze schwer verletzt werden. Und deswegen wollte ich nicht irgendwo über die Grenze das versuchen. Und ich wollte
Ich wollte, dass das klappt.
Im Oktober 1988 fahren die beiden mit einem geliehenen Wagen nach Warschau. Dort erhält Andreas ein Visum für die Türkei. Da hier in einer Grenzregion aber gewaltsame Konflikte herrschen, kann er nicht, wie eigentlich geplant, über den Landweg einreisen, sondern er braucht ein Flugticket. Und die sind ziemlich schwer zu bekommen, aber er hat Glück. Der Kauf gelingt. In Istanbul, das ist der Plan, will er sich dann in der Botschaft der Bundesrepublik melden. Am Flughafen in Warschau beobachten Andreas und Franz die Grenzbeamten bei der Passkontrolle. Einer der Männer scheint besonders freundlich zu sein.
Der das relativ easy peasy gemacht hat, der da irgendwie mit Lächeln da seine Stempel in die Pässe gehauen hat. Und dann irgendwo war Schichtwechsel und dann kam ein ganz Verbissener. Der hat meinen Pass genau angeschaut und der wusste, dass man eigentlich als DDR-Bürger in kapitalistische Länder, um dahin zu reisen, ein sogenanntes Exit-Visum brauchte, die Erlaubnis der DDR. Und bei mir gab es natürlich kein Exit-Visum. Dann kamen erst polnische Leute, die mich kurz befragt haben. Und dann kamen irgendwann Leute von der deutschen DDR-Botschaft, das waren dann Stasi-Leute. Und in irgendeinem Zeitpunkt wurde mir dann gesagt, so, sie sind verhaftet.
Dann bin ich zurück ins Hotel und ich war todmüde. Ich bin eingeschlafen. Ich habe wie ein Stein geschlafen und bin nach einer Stunde wieder aufgewacht und war dann, das war mitten in der Nacht und ich dachte dann, oh Gott, Andreas ist nicht da, was mache ich denn jetzt? Und dann habe ich einen Brief geschrieben an ihn, falls er zurückkommt, dass ich schon nach West-Berlin zurückfahre. So, und dass wir uns dann in Ost-Berlin dann irgendwie wiedersehen. Habe den Brief da einfach hinterlegt, irgendwie am Empfang. Und habe mich in mein Auto gesetzt und bin dann durchgefahren von Warschau bis West-Berlin.
Derweil versucht sich Andreas bei den Beamten rauszureden. Er sagt ihnen, dass er einfach so in die Türkei reisen und auf jeden Fall wiederkommen wollte. Aber es nützt nichts. Die Flucht ist gescheitert, keiner glaubt ihm. Wer die DDR illegal verlassen will, muss mit mehreren Jahren Gefängnis rechnen, wenn er erwischt wird. Gleichzeitig sitzt wiederum Franz in Berlin und wartet darauf, dass Andreas sich meldet. Er glaubt, dass in ein paar Tagen alles gut werden wird, Andreas irgendwie in Ost-Berlin wieder auftaucht, sie sich in die Arme schließen können und das Leben weitergeht.
Und dann begann das große Warten, weil ich hatte ja keinerlei Nachricht. Ich wusste nicht, wen ich fragen kann.
Was war eigentlich deine erste Nachricht, dass ich im Knast bin?
Ich habe dann deinen Bruder angerufen in Gera und habe gefragt, ob er was von dir gehört hätte. Ich kannte die gar nicht, also ich kannte seinen Bruder nicht und auch seine Schwägerin. Ich wusste aber, dass die Telefon hatten. Sie waren auch ein bisschen verdattert. Ich habe ihnen noch kurz erklärt, wer ich bin. Und dann haben sie scheinbar herausgefunden, dass du verhaftet worden bist. Und dann habe ich durch sie erfahren, okay, er sitzt jetzt in der DDR im Knast.
Und als ich dann nach Ost-Berlin zurückgeflogen wurde, in Ost-Berlin direkt von dem Flugzeug empfangen wurde auf dem Rollfeld mit einem Wartburg-Auto, in das ich dann da hinten reingesetzt wurde, links und rechts Leute neben mich, dann so eine abgedunkelte Brille vor die Augen, wo man auch an der Seite nicht rauskam. Vorneweg noch gesagt wurde, bei Fluchtversuch wird von der Schusswaffe Gebrauch gemacht. Da fing es dann an, dass ich den großen Katzenjammer bekommen habe. Und ja, da habe ich dann erstmal gemerkt, scheiße, jetzt bist du drin. Und dann habe ich auch die umgestellt, dann habe ich nicht mehr gesagt, ach, ich wollte da nur mal so hinfahren. Dann habe ich gesagt, ja, ich wollte zu meinem Freund, zu meinem Partner, den ich jetzt kenne und mit dem ich unbedingt zusammenleben möchte. Das war ja für die vielleicht auch noch ungewöhnlich genug. Die haben übrigens dann auch gesagt, also, der wird ja nur gerade nicht auf sie warten. Da hat man ja schon solche und solche Geschichten gehört. Und da habe ich mich da relativ echauffiert und gesagt, da kennen Sie aber meinen Freund nicht. Der wird natürlich auf mich warten, da gibt es gar keinen Zweifel. Erst als ich dann in der Zelle zurück war, habe ich gedacht, naja, so wie das Leben so ist, so ganz 100% kann man das auch alles nicht wissen. Aber ich habe mich total drauf eingelassen und war total der Meinung, natürlich wird der auf mich warten.
Ich habe in der Zeit auch niemand anderen kennengelernt. Ich habe jetzt auch niemanden aktiv gesucht. Irgendwie war mir schon klar, dass Andreas eines Tages da sein wird.
Aber Andreas ist in der DDR zu einer Freiheitsstrafe von 2 Jahren verurteilt worden. Andreas' Eltern überbringen Nachrichten von Franz ins Gefängnis und umgekehrt von Andreas zurück zu Franz aus dem Gefängnis. So ist immerhin etwas Kontakt möglich. Franz versucht von West-Berlin aus, seinem Freund aber zu helfen.
Ich hatte ja diesen guten Freund, der Staatssekretär war, und der meinte, er hätte das an der höchsten Stelle sozusagen, da wo man das hingeben muss, hingegeben, und die würden sich kümmern und ich bräuchte jetzt nichts mehr zu tun in der Hinsicht. Also es würde laufen.
Das alles fällt in eine politisch ziemlich brisante Zeit. Denn zu diesem Zeitpunkt kauft die Bundesrepublik, also Westdeutschland, immer häufiger Menschen frei. Nach 10 langen Monaten des Wartens hört Franz davon, dass sein Freund in die BRD ausreisen soll.
Ich wusste, wann, an welchem Tag Andreas kommt. Und ein Freund von mir in Berlin hatte mir sein Auto geliehen. Ich bin also mit dem Auto durch das Zonengebiet dann sozusagen nach Gießen gefahren und habe gedacht zu diesem Aufnahmelager und dachte, okay, wo finde ich ihn? Und bin dann irgendwie auf den Bahnhof, weil ich wusste, es muss dann irgendwann der Zug kommen oder irgendwas war da. Irgendwie, du kamst nicht. Und dann wusste ich jetzt auch nicht. Und da dachte ich, ach, wer weiß, ob der jetzt wirklich jetzt schon kommt oder ob das nicht doch eine Fehlinformation war. Und so, dann bin ich da ein bisschen rumgelaufen. Gell? Dann sah ich ihn plötzlich an irgendeinem Schaukasten stehen, da im Gebäude, wo du irgendwelche Formulare da studiertest, die da ausgehängt waren.
Das war doch schon im Aufnahmelager.
Das war dann im Aufnahmelager. Also es war dann wirklich offensichtlich, dass du 10 Monate keine Sonne gesehen hattest. Also du warst ziemlich weiß, so.
Schmal.
Ja, und natürlich, das ist dann so ein Gefühl von, da ist er jetzt. Und gleichzeitig ist man sich auch in dem Moment ein bisschen fremd. Und man ist sich irgendwie nah und trotzdem irgendwie, ja, erstmal muss man es begreifen, dass der andere jetzt da ist.
Aber im Westfernsehen hat man ja dann die ersten Bilder, dass die ersten Leute rübergekommen waren, wahrgenommen.
Und ich habe mich also ein paar Mal im Kopf gefasst. Ich fahre mit meinem Auto hier durch West-Berlin. Ja,
als dann ein paar Wochen später die Mauer fällt, fährt Andreas zum ersten Mal wieder nach Ost-Berlin und holt seinen Sohn vom Kindergarten ab. Fast ein ganzes Jahr lang haben sie sich nicht gesehen.
Also man muss sich mal vorstellen, alles rennt in den Westen rüber und Andreas geht genau in die Gegenrichtung und ist zum Kindergarten und hat
sein. Erst habe ich mit meiner Frau, weil ich wollte ja noch nicht meinen Sohn überraschen. So, und die hat dann erst im Kindergarten angerufen, dass jetzt der Papa kommt und dass das ein bisschen verbreitet wurde. Mhm. Also da dominierte an dem Tag für mich, ich möchte meinen Sohn sehen und gucken, wie es dem geht, mit dem zusammen sein.
Ab diesem Moment sehen sich Franz, Andreas und ihr Sohn wieder regelmäßig. Alle gemeinsam, also Andreas, Franz, die Ex-Frau und der Sohn haben noch sehr oft über diese krasse Fluchtentscheidung miteinander gesprochen.
Das hat sowohl meine ehemalige Frau mir übel genommen, als wahrscheinlich auch irgendwo mein Sohn, dem es danach gar nicht gut ging, als ich nicht da war. Und ich weiß, dass er über manche Jahre Verständnis hatte, aber in manchen Jahren dann auch das schon fand, das war jetzt nicht so gut.
Die ganze Geschichte hat in der Familie also noch für einige Konflikte gesorgt. Heute verstehen sich Andreas und Franz aber sehr gut mit ihrem Sohn. Außerdem sind sie seit genau 30 Jahren ein Paar. Sie haben vor kurzem geheiratet, wohnen in Zürich und planen dort ihren gemeinsamen Ruhestand.
Eine Liebe, die über die Mauer reichte. Johannes Nichelmann hat uns die Geschichte von Andreas und Franz erzählt. Hier in der 100, Deutschlandfunk Nova in eurem Radio. Seit letztem Jahr haben wir in Deutschland die Ehe für alle. Homosexuell sein, das ist damit noch normaler geworden. Aber machen wir uns nichts vor. Viele Schwule, viele Lesben, Bisexuelle, Transgender müssen immer noch kämpfen, wenn es um ihre Sexualität geht. Kämpfen mit einem ablehnenden Umfeld zum Beispiel, mit der Familie, mit Intoleranz und Diskriminierung in Schule und am Arbeitsplatz und, und. Und immer noch haben viele Homosexuelle zum Beispiel einen schwierigen Kontakt oder gar keinen mehr zum Elternhaus. In China, kann man sich vorstellen, ist das noch krasser. Das ist ein Land, in dem Homosexualität ein absolutes Tabu ist. Mailin wollte das nicht, wollte keinen Bruch mit ihrem chinesischen Elternhaus. Auch wenn das bedeutet, die Wahrheit zu verschweigen, bewusst zu lügen. Und Valentin, Anfang 40, schwul, wird Teil dieser Lüge von Mailin aus Überzeugung. Pascal Fischer hat ihn für uns besucht.
Dritter Stock.
Alles klar.
Ja, das ist ein Altbau in einem bürgerlichen Berliner Bezirk. Das ist die Wohnung von Valentin und seinem Freund Tom. Parkett, weite Räume, weiße Wände. Valentin begrüßt mich, der hat eine schwarze Brille, einen dunklen Pulli und der ist trotz Erkältung total entspannt und zuvorkommend.
Mit Milch, Zucker, schwarz.
Er schmust mit seinem Kater.
Felix! Felix! Komm mal her!
Valentin ist angekommen, also das denke ich erstmal. Erfolgreicher Buchautor in Berlin, Anfang 40, und er macht spannende Urlaube.
Ich war im Himalaya, so ein Schweigecamp, wo man ganz abgeschieden war. Ich habe in Afrika eine Zeit lang so einen Freiwilligendienst gemacht und da in einem Dorf gewohnt, wo man sich morgens ein Eimer kaltes Wasser über den Kopf geschüttet hat und rausgegangen ist, um in ein Loch im Boden zu pinkeln.
Also ein freies, unbelastetes Leben? Naja, wir reden gar nicht so lange, da erzählt er mir dann doch, was ihn seit seiner Jugend so gewurmt hat. Nicht sein Schwulsein direkt, aber er ist in einem konservativen Dorf aufgewachsen, in einer katholischen Familie. Und irgendwann hat er sein Coming-out gehabt. Aber seine Mutter, die war Religionslehrerin und hat Jahre später noch Eisenbahnen und Puppenhäuser auf dem Dachboden aufbewahrt. Für die Enkelkinder, die sie sich natürlich von ihren Söhnen wünscht, die hoffentlich katholische Frauen heiraten.
Es fiel ihr schwer zu akzeptieren. Sie hat keinen Hehl daraus gemacht, dass sie, wie glaube ich viele Eltern, hofft, dass das doch nochmal anders kommt oder dass sie gerne hätte, dass es anders wäre, dass sie sich das wünschen könnte.
Der Klassiker. Die Eltern wollen die Kinder anders und bürden denen diese unterschwelligen Schuldgefühle auf. Vielleicht ist Valentin deshalb damals auf diesen Zettel so angesprungen. Valentin lebt 2013 in München und im Sommer an einem Freitagabend, da ist er in einer schwulen Bar unterwegs mit einem Freund. Und in der Bar, da hängt ein Zettel an der Wand.
Chinesin sucht Mann, um ihre Eltern glücklich zu machen. Du sollst meine Familie in China kennenlernen. Flug und Unterkunft werden bezahlt.
Ich bin da eigentlich dran vorbeigegangen, aber ich war mit einem Freund da und der hat gesagt, hier, du magst doch Abenteuer, das wäre doch was für dich.
Ja, es geht unverkennbar um Ehe. Es klingt aber wie eine Spam-Mail. Aber Valentin ist ein Abenteurer und er mailt aus Jux. Und schon 2 Stunden später kommt die Antwort. Die Frau heißt Mailin, sie ist 32, hat in Ostdeutschland studiert. Sie besucht gerade Freunde in München und will Valentin sofort treffen. Der schiebt die Antwort jetzt vor sich her. Irgendwie ja doch seltsam das Ganze, oder? Er verbummelt das erstmal bis Montag und dann ruft er sie doch an. Sie will ihn sofort treffen, morgen, am Dienstag, vor dem Coffeeshop am Odeonsplatz. Und Valentin lässt sich drauf ein. Da steht sie dann, klein, dünn, mit einem schelmischen Grinsen.
Also es war so wirklich ein energiegeladener, fröhlicher, freundlicher Mensch. So sah aus im Prinzip wie ein kleiner Junge, sehr drahtig, sportlich, kurze Haare.
Und verdammt zielstrebig. In München ist Mailin nämlich nur, weil sie seit Tagen auf eine Antwort auf diesen Aushang gewartet hat. Sie legt ihm gleich das ganze große Bild dar. Sie ist Lesbe, ihre Familie fragt die ganze Zeit, wann sie heiratet, also brauche sie jemanden, um denen eine Hochzeit vorzugaukeln.
Sie hat gleich beim ersten Treffen gesagt, wenn das okay ist, können wir in China heiraten. Und da war ich so baff, dass mir die einzige Antwort eingefallen ist, die Gegenfrage, esst ihr Katzen? Und dann hat sie gesagt, nein, in unserem Teil des Landes isst man keine Katzen. Und dann habe ich gesagt, ja, wir haben 2 Katzen. Und dann hat sie gesagt, aha, in China sagt man, wer Katzen mag, findet hübsch Frauen. Dann habe ich gesagt, da habe ich ja Glück gehabt.
Ja, und Glück hat auch Mailin gehabt. Die hat nämlich hoch gepokert in den letzten Wochen. Ihrer Mutter ging es gesundheitlich so schlecht, weil die Tochter noch unverheiratet ist. Da hat Mailin einfach gesagt, sie habe einen Freund. Obwohl sich da natürlich noch niemand auf den Zettel gemeldet hatte. Und leider hat sich die Mutter dann sogar in den Flieger nach Deutschland gesetzt und will den Freund jetzt sehen. Also Valentin muss sie treffen, sonst fliegt Mailin auf. Ganz schöner Überfall. Aber Valentin sagt ja, wer, wenn nicht er als Schwuler, weiß, was die Eltern für einen Druck machen können.
Und ich dachte, warum nicht? Sie hat gesagt, wir gehen dann morgen Mittag ins China-Restaurant essen und meine Mutter kommt und du musst einfach nur mitessen und nett lächeln.
Also radelt er am nächsten Mittag zum ausgemachten China-Restaurant. Angeblich ist er also Arzt, hatte aber nie Zeit. Jetzt hat er Mittagspause und kommt also in Polo, Shirt und Pulli daher. Mailin hat ihn gebrieft. Die Mutter habe nie nach Fotos gefragt. Ein persönliches Treffen sei ihr ja viel wichtiger. Und die Mutter freut sich richtig. So ein typischer Deutscher, übersetzt Mailin. So groß, so schlank, so dunkelblond.
Ich habe mich auch gefragt, kann das eigentlich jemand glauben als Mutter? Der Freund, die ganze Zeit hat er keine Zeit, jetzt taucht er plötzlich auf. Ich weiß es nicht. Also entweder hat die Mutter alle Augen zugedrückt oder sie konnte es tatsächlich nicht so einschätzen. Aber die Mutter war so glücklich, die hat so gestrahlt, dass ich dachte, da machst du jetzt weiter. Das schadet niemandem zumindest.
Valentin denkt eben, er hilft Mailin jetzt einmal, die Familie hinzuhalten. Mehr nicht. Sie fliegt mit der Mutter zurück nach China und er denkt, das war's. Aber Mailin bleibt bei ihrem Hochzeitsplan und sagt, dass sie irgendwann heiraten müssen. So skypt Valentin einmal zum chinesischen Neujahrsfest mit der Familie. Und dann nochmal und nochmal. Im Schnitt alle 2 Monate. Valentin ist belustigt, aber auch verwirrt. Ein Langzeitplan, also was nach der Hochzeit passiert, scheint Mailin überhaupt nicht zu haben.
Ich habe dann angefangen, meinen Freunden von dieser Geschichte zu erzählen und dann kamen große Bedenken. Die haben mir erzählt von einem Freund, der auch aus Mitleid eine Chinesin geheiratet hat und dann sei er ganz ausgenommen worden, hat sein ganzes Vermögen verloren. Und andere haben gesagt, das ist problematisch, der chinesische Staat, da gibt's Gesetze. Was, wenn du da festgenommen wirst und nie wieder rauskommst?
Ja, was, wenn die Ehe doch gilt? Hat er dann eine teure Scheidung am Hals irgendwann? Und er findet im Netz Infos zum chinesischen Ehegesetz. Gilt das auch für ihn?
Es steht auch in dem Gesetz, die Kinder müssen für die Eltern und Großeltern sorgen. Kommt dann eine halbe chinesische Familie, schlägt hier in Deutschland auf und sagt jetzt, wir sind alt, du musst für uns sorgen. Das ging mir dann schon durch den Kopf.
Mailin beruhigt ihn. Sie hat ihrer Familie schon eine durchdachte Lüge aufgetischt. Mailin und Valentin hätten schon in Deutschland geheiratet. Also brauchten sie in China nur ein Familienfest ohne Behörden. Ja, sie zieht ihn also immer weiter rein und das schreckt ihn jetzt natürlich schon ab. Hat sie es denn so schwer? Er kann China und die Lage der Homosexuellen ohnehin überhaupt nicht einschätzen. Mailin aber kann ihre Situation als chinesische Lesbe sehr gut in Worte fassen. Sie möchte nicht mit ihrer Stimme im Radio auftreten, deshalb haben wir ihre Stimme nachsprechen lassen.
Homosexualität an sich ist in China nicht strafbar. Aber es gibt für uns auch keine Rechte, die uns schützen. Es gibt keine Lebenspartnerschaft wie in Deutschland.
Das Schlimmste sei der soziale Druck, auch bei ihr.
Also Leute mit Schulbildung und junge Menschen, die akzeptieren Homosexualität. Aber unsere Elterngeneration, die über 40-Jährigen oder Leute vom Dorf, also vom Land, die akzeptieren das gar nicht. Oder sie denken sogar, das ist eine Krankheit.
Mailin glaubt, wenn ihre Familie nicht komplett blöd ist, dann müsste sie ahnen, dass sie Lesbe ist. Mailin hat mal ihrer Cousine was angedeutet. Und die Cousine wiederum hat dem Onkel was angedeutet.
Ich habe daran gedacht, mein Coming-out zu wagen. Und mein Onkel hat mir dann sehr indirekt gesagt, du musst das verstehen, wenn du nicht heiratest, können deine Eltern das vielleicht akzeptieren. Aber die Freunde und Verwandten deiner Eltern können das nicht. Und das macht deinen Eltern dann großen Stress.
Ja gut, aber warum keine Ehe mit einem Chinesen? Vielleicht mit einem Schwulen, der dasselbe Problem hat und dann einfach getrennte Wege gehen.
Das gibt ja noch mehr Probleme. Meine Eltern würden sagen, wir wollen eure gemeinsame Wohnung sehen oder wir möchten die Eltern deines Mannes sehen. Das ist schwer zu spielen. Bei einem Ausländer ist einfach klar, warum er nicht nach China kommt.
Valentin denkt sich, selbst als Lügengeschichte ist das doch zu absurd. Hochzeit und dann weiterhin Distanzbeziehung? Wer glaubt das? Aber Mailin ist das egal. Sie muss heiraten. Ihre Verwandten machen richtig Druck. Und eines Nachts ruft sie Valentin total verzweifelt an.
Da hatte sie alles verloren. Ihren Humor, ihre Leichtigkeit. Und dieses Haha, was sie immer gesagt hat, da habe ich in den Augen nur Panik gesehen. Und in dieser Nacht habe ich beschlossen, ich mache es. Wir feiern die Hochzeit, weil sie diese Hilfe jetzt braucht und es jetzt auch kein Zurück mehr gibt.
Also Mylin plant den Hochzeitstrip für den Sommer 2015 und zwar im Detail. Valentins Freund Tom kommt mit, für die Behörden einfach ein Reisekumpel, für Mylins Familie natürlich als Valentins Bruder. Dadurch müssen Valentin und Tom später immer im Hotel wohnen und nicht etwa Valentin irgendwann mit Mylin aufs Zimmer. Das schwule Pärchen fliegt also nach China, steigt in den Zug und wird später von einem Haufen Verwandten am Bahnhof abgeholt. Die finden natürlich alle, klar, das sind Brüder, die sehen sich ja auch so ähnlich.
Man muss da sich vor Augen halten, dass außer Mylin keiner der Familie Deutsch gesprochen hat. Das ist wichtig. Wir konnten also nie direkt miteinander reden. Sie hat immer übersetzt. Und sie hat in beide Richtungen das so übersetzt, dass sich eine kohärente Geschichte entwickelt hat.
Die Mutter strahlt wieder richtig. Seit die Hochzeit feststeht, sind alle ihre Leiden verschwunden. Und sie überschüttet Tom und Valentin mit Geschenken. Massagesteine, Pyjamas, Hausschuhe. Ja, chinesische Familien sparen oft Jahre auf die Hochzeit hin und wollen dann zeigen, dass sie es sich alles leisten können. Gleich am Abend von Valentins und Toms Ankunft gibt es erstmal ein Willkommensessen in einem Restaurant. Und weiter geht's mit der Schauspielerei. So tun, als würde einem das Essen schmecken.
Plötzlich lagen die Hühnerfüße bei uns auf dem Teller. Und wir mussten ein bisschen dran nagen. Es war ein ganz, ganz komisches Gefühl. Und wir konnten dann nur, weil sehr viel Trubel am Tisch war, das irgendwie verbergen, dass die uns nicht so gut geschmeckt haben.
Aber es sind teure Delikatessen. Langsam kriegt jetzt Valentins Freund Tom ein schlechtes Gewissen.
Er hat gesagt, ich kann das nicht mitspielen. Wir belügen die hier, das ist für die so wichtig. Die geben so viel Geld dafür aus. Und dann habe ich gesagt, dann geh morgen hin und sag's ihnen, wenn das die bessere Lösung ist. Das hat er nicht gemacht, weil er dann schon auch gemerkt hat, dass das eben sie gerade glücklich macht, dass sie ihr Geld für diese Hochzeit anlegen.
Am nächsten Tag geht's gleich weiter. Der Fotofake, das traditionell chinesische Album mit Brautpaarfotos. Einen Tag lang Shooting in einem Studio. Das machen alle so.
Das waren so ganz klassisch kitschige Fotos, wo man so Love-Buchstaben in der Hand hält und in die Kamera hält, sich in die Augen strahlt, vor Fototapeten, die so aus europäischen, italienischen Städten kommen, ein bisschen Herbstlaub zeigen.
Ja, egal, dass Mylin und Valentin nie zusammen in Italien gewesen sind. Ne? Wenigstens knipst Valentin auch ein Bild mit Tom. Zumindest ein echtes Foto mit Liebespärchen. Ja, und dann der Hochzeitstag. Valentin schlüpft in den teuren roten Hochzeitsanzug, den ihm die Familie ja geschenkt hat. Er holt die Braut zu Hause ab, steigt mit ihr in einen schwarzen Audi mit Blumengebinde auf der Kühlerhaube und fährt los.
Wir sind dann mit dem Auto eine Weile durch die Stadt gefahren und dann haben wir gehalten vor einem großen Hotelkomplex. Da stand außen Business Hotel drauf. Man muss dazu sagen, diese ganze Stadt war groß, fast 10 Millionen Einwohner. Es war eher so eine zweckmäßige, graue, triste Stadt.
Vor dem Eingang fette China-Böller und Konfettikanonen. Valentin zeigt mir Videos und Fotos auf seinem Laptop davon. Und der Festsaal oben im Hotel, das sind 12 runde Tische mit Schnaps und Bier drauf, drumherum jeweils 10 Stühle mit roten Hussen. 120 Gäste sind geladen und die begucken jetzt neugierig den Ehemann aus Deutschland. Alle bringen Geschenke, oft rote Umschläge mit viel Geld. Rot bringt Glück. Und um 11.28 Uhr beginnt das Fest. 28 steht für Glück.
Die Eltern und wir haben auch eine kurze Ansprache gehalten. Ich habe ein paar Worte gesagt und Mylin hat es übersetzt. Und das fanden die natürlich ganz toll, die Gäste. Manche haben geschrien vor Begeisterung, vor Freude. Sehr laut durcheinander geschrien, chinesische Glückwünsche. Und viele haben Reden gehalten. Also es war schon eine laute, ausgelassene Stimmung.
Und dann folgt das üppige chinesische Essen. Garnelen, Ente, Rind, Huhn. Fisch, Suppen, Klöße, Tofu, wabbelige Seegurken, Süßgebäck, Orangen und noch mehr. Valentin soll jedem mit Schnaps zuprosten und schummelt mit Wasser. Um 1 Uhr wird es plötzlich leer. Die meisten waren nur zur Mittagspause hier und gehen wieder zur Arbeit. Auf den Fotos lächelt Mailin ja, aber sie schaut auch irgendwie hochkonzentriert. Es ist halt ihr Regiestück für die Verwandten. Denn eigene Freunde hat sie gar nicht eingeladen.
Weil das für sie eben auch nur eine Geschichte war. Und sie hat gesagt, nein, Hochzeit ist nur für meine Eltern und die laden die Leute ein, die ihnen wichtig sind. Also sie hatte eben auch eine Distanz zu der ganzen Geschichte und deswegen haben wir das durchspielen können wie so ein Theaterstück.
Ja, und dann kommt die zweite Runde Hochzeitsfeier noch am selben Abend. Es geht zum Bahnhof, in den Zug zu einer Küstenstadt und Valentin versteht erst jetzt, Mailins Vater ist eigentlich ihr Stiefvater. Der echte ist gestorben. Also wird nochmal mit der Familie väterlicherseits gefeiert. Also wieder Geschenke, hochprozentiges, fremde Delikatessen, Glückwunschgeschrei, das kitschige Album mit den Fake-Fotos vom Shooting herumzeigen.
Dann ist so dieser ganze Stress von mir abgefallen. Und ich hatte den Eindruck, bei Mailin war das auch der Fall. Und wir haben unsere eigene Hochzeit genossen, die eigentlich keine war. Und das war eine nette Feier.
Zwischendurch einmal, da gönnen sich Valentin, Tom und Mailin einen Tagesausflug, ganz ohne Verwandten, nur zu dritt. Sie reisen zum Taishan, einem alten heiligen Berg mitten in China. Eine Steintreppe mit 7000 Stufen ist in den Fels gehauen. Nicht aufgeben, steht da auf einem steinernen Tor, das sie durchschreiten. Ja, das könnte wohl auch Mailins Lebensmotto sein. Valentin und Tom schauen sich noch Shanghai an und steigen dann nach einigen Tagen China wieder in den Flieger zurück nach Deutschland. Aber für Valentin ist die Story nicht vorbei. Denn Mailin hat ihn um 1 gebeten. Er soll ein Buch über alles schreiben.
Wenn jemand diese Geschichte in China aufschreiben würde, wäre es nicht erlaubt, das zu veröffentlichen. Aber in Deutschland ist das kein Problem. Vielleicht helfen Ausländer den Lesben und Schwulen hier irgendwie. Ich hasse die Situation für Homosexuelle in China von ganzem Herzen. Aber ich kann sie nicht ändern. Deshalb wollte ich, dass Valentin die Geschichte aufschreibt, damit alle lesen, in welcher Situation sich chinesische Lesben befinden.
2 Jahre später nach der Hochzeit wird es dann erscheinen. Suche Mann für meine Eltern ist der Titel. Veröffentlicht unter dem Pseudonym Valentin Wolker. Ich interviewe Valentin ein paar Wochen, nachdem das Buch erschienen ist. Also nach 2 Jahren Distanzbeziehungsscheinehe.
Die Mutter ist glücklich, sie ist gesund. Und dann habe ich auch gefragt, was ist denn mit Kindern und warten deine Eltern nicht auf Kinder? Und dann hat Marlin gesagt, natürlich. Aber ich habe ihr erstmal gesagt, Valentin will keine Kinder. Willst du, dass Valentin Scheidung, wenn ich drauf beharre?
Tja, lieber einen Schwiegersohn ohne Enkelkinder, aber irgendwo, als gar keinen Schwiegersohn. So sehen es die Eltern halt. Und Mailin, die hat jetzt einen Single-Alltag. Morgens lehrt sie an einer Schule in ihrer Stadt und nachmittags geht sie ins Fitnessstudio. Jeden Tag fragt die Mutter nach Valentin und jeden Tag erfindet Mailin Anekdoten über ihn. Und alle paar Monate skypen sie dann.
Vielleicht ahnen meine Eltern jetzt doch etwas. Jetzt fragen sie, warum kommt er nicht nach China? Warum gehst du nicht nach Deutschland? Vielleicht werden meine Eltern am Ende herausfinden, dass ich sie belogen habe. Aber das ist dann kein Problem. Hauptsache, die Verwandten haben gesehen, dass ich geheiratet habe. Das ist meine Philosophie. Ich will meinen Eltern in ihrem Umfeld den Stress ersparen.
Und Valentin? Naja, die Geschichte hat ihn sehr nachdenklich gemacht. Viele seiner schwulen Freunde haben ja mit ihren Eltern komplett gebrochen, weil diese Eltern Probleme mit Homosexualität haben. Valentins eigene Mutter hat ja sein Coming-out mehr schlecht als recht akzeptiert und sie ist mittlerweile gestorben. Trotzdem kann Valentin ihr Unverständnis jetzt besser akzeptieren. Schon skurril. Eine Fake-Hochzeit in China hat Valentin in Gedanken mit seiner Mutter versöhnt.
Wir sind ja immer in Deutschland sehr schnell dabei, wenn ein Mensch ein Problem hat. Dann geht er zum Therapeuten und dann wird in die Kindheit geschaut. Dann sind fast immer die Eltern schuld. Aber wir Eltern würden mal sagen, meine Kinder sind schuld, dass ich unglücklich bin, dass es mir schlecht geht. Das ist verpönt. Und das finde ich seltsam. Ich hätte nicht gelogen und hätte mich nicht so verbogen für meine Mutter. Aber ich hätte es meiner Mutter eben auch nicht übel genommen, dass das sie gleichwohl enttäuscht. Das ist was, womit beide Seiten ja auch leben können, ohne sich deswegen gegenseitig ablehnen zu müssen. Deswegen kann man ja trotzdem Mutter und Sohn bleiben.
Pascal Fischer hat uns die Geschichte von Valentin und Mailin erzählt. Hier in der 100. Deutschlandfunk Nova. Ein Mann, der mit einem anderen Mann Unzucht treibt oder sich von ihm zur Unzucht missbrauchen lässt, wird mit Gefängnis bestraft. Paragraph 175 Strafgesetzbuch. 1969 wurde dieses Gesetz entschärft, erst 1994 komplett abgeschafft. Bis 1969 wurden in der Bundesrepublik 50.000 Männer verurteilt, weil sie mit anderen Männern Sex hatten. Waren zum Teil jahrelang im Gefängnis deswegen, weil sie schwul waren und ihre Sexualität ausgelebt haben. Christian Rex hat in Freiburg Heinz Schmitz für uns getroffen. Einen der 5000 Männer, die erlebt haben, was es früher hieß, schwul zu sein und heute noch leben.
Da kam dann die Kripo-Sittenpolizei und haben mich quasi ohne große Furcht, ich hätte nicht geahnt, irgendwie gesagt, warum muss ich mitkommen, warum? Mitkommen.
Einfach so.
Mitkommen. Du warst vom ersten Moment an ein Sittenstrolch. Du warst ein 175er. Du warst ein Schwein. Du warst kein Mensch mehr. Du bist das Dreckigste, was es gibt. So wurde mir das klargemacht. Und dann kam ich also sofort. Kriminalpolizei, Abteilung Sitte. Fotografieren von allen Seiten, Fingerabdrücke und dann gingen die Verhöre los.
Das ist Heinz Schmitz. Das, was er beschreibt, ist im Sommer 1961. Nachkriegszeit in Deutschland. Eine Zeit des Aufschwungs, der Wirtschaftswunderzeit. Also eigentlich eine hoffnungsvolle Zeit, wie wir uns jetzt vorstellen. Aber es ist auch eine Zeit, in der vieles nicht geht. Zum Beispiel eine schwule Sexualität leben. Und Heinz ist schwul. Wie die Polizei allerdings davon erfahren hat, dass Heinz überhaupt schwul ist, das weiß Heinz zu dem Zeitpunkt nicht. Heinz ist ein Kriegskind. Er wird 1943 geboren. Heinz selber sagt, er ist ein Kriegsbastard. Also ein Kind, das nach dem Krieg ohne Vater aufwächst. Den Vater wird er nie kennenlernen. Die beiden telefonieren nur ein einziges Mal. Und auch die Mutter hat nicht viel Zeit für ihn. Sie arbeitet selber als Kriegsfotografin und ist ein bisschen aufgeschmissen. Sie weiß nicht, wohin mit dem kleinen Heinz. Und so kommt Heinz als Säugling nach Salzburg zu den Pflegeeltern und verlebt dort 8 Jahre lang eine glückliche Kindheit. Nach diesen 8 Jahren aber hat die Mutter einen Freund, einen Rechtsanwalt, der viel Geld ins Haus bringt. Und sie überlegt sich, jetzt könnte ich Heinz doch zu mir holen. Und das macht sie dann auch wirklich für Heinz, gefühlt aus heiterem Himmel. Heinz kommt zu der Mutter nach Freiburg und kriegt dort als erstes mit, die Mutter hat ständig neue Beziehungen, Affären. Das versteckt die Mutter auch überhaupt nicht vor Heinz. Obendrein lässt sie Heinz auch noch den ganzen Haushalt schmeißen.
Aber ich habe das still ertragen. Erstens, weil die Mutter sehr streng autoritär war und es einfach von mir verlangt hat. Und ich war ein Duckmäuser, ein Feigling. Ich hätte nie gewagt, Widerspruch zu geben. Das war ja die Zeit, es war bieder, spießig, unfrei und druckvoll.
Die 50er Jahre, vielleicht laufen 8mm Filme, vielleicht fahren Käfer, die Leute tragen irgendwie Lederhosen mit Hosenträgern. Ich finde aber, dass er eigentlich gar nicht in diese alte Kulisse so gut reinpasst, denn der wirkt auf mich so neugierig und voller Lebenslust, trotz seiner 74 Jahre. Und in diesem Ambiente beschreibt er mir, wie er als kleiner Junge die ersten sexuellen Erfahrungen mit Jungs gemacht hat.
Wir waren Kinder und dort war an einem See gelebt und ich war ein richtiges Wassertier. Den ganzen Sommer über Ferien waren wir im See, im Wasser. Der war ein größerer Junge und der hat uns Kleine immer gepackt und im Wasser weggeworfen. So nach. Und ich habe gespürt, wenn er mich hochgenommen hat, wie sehr ich mich an diese Haut gedrückt habe. Ich wollte diesen Haut, diesen Körper spüren. Das, meine ich, ist der Urpunkt der Erkenntnis der Homosexualität für mich heute nachträglich. Damals natürlich überhaupt nicht.
Ein paar Jahre später, als er aufs Gymnasium geht, so mit 10, 11, 12, da probiert er das mit den Jungen noch ein bisschen mehr aus.
Vor allen Dingen, ich war ein sehr zarter Junge. Ich möchte nicht sagen mädchenhaft. Ich bin ja auch heute Gott sei Dank nicht irgendwie duntig oder so. Ich war nicht Mädchen, aber ich war so weich, so, dass sich meine Mitschüler immer gerne an mich gedrückt haben. Wenn wir Filmvorführungen hatten, war es dunkel im Raum. Und dann kommen eventuell auch schon die ersten Berührungen, genitalen Berührungen.
Was da genau passiert und was schwule Sexualität ist, das weiß er nicht. Denn Aufklärung gibt es zu der Zeit einfach überhaupt nicht.
Wir wussten gar nichts, außer unseren Trieb kannten wir nichts.
Und dieser Trieb, den beschreibt Heinz bei sich selber als besonders stark, was vielleicht auch am Einfluss seines Bruders und seiner Mutter liegt, die beide ihre Sexualität für diese frühen 50er Jahre sehr freizügig ausgelebt haben.
Ich habe heute den Eindruck, dass ich damals eher bisexuell war, denn erstens durch dieses starke sexuelle Vorleben von meinem Bruder, der also unser Dienstmädchen versorgt hat, wenn meine niemand zu Hause war und ich durfte durch den Spalt zugucken. Meine Mutter war extrem sexuell ausgerichtet, mit wechselnden Männerbekanntschaften, und immer wenn sie einen neuen Freund hatte, war sie besser gelaunt zu mir. Ich konnte also quasi fast alle Orgasmen meiner Mutter hören, und somit war Sexualität für mich das ganz, ganz Wichtige geworden. Daraus schloss ich also, ich mag zwar die Jungs, aber ich möchte auch das mit einem Mädchen probieren.
Heinz ist 13 zu der Zeit und irgendwo so zwischen Pubertät und Kindheit, und da lernt er ein Mädchen kennen, ein Nachbarmädchen, und die beiden fahren zusammen Fahrrad und spielen zusammen Völkerball.
Dieses Mädchen fand mich außergewöhnlich, weil ich eben sehr, sehr streng, sehr gut erzogen war. Und das hat sie an mich schon als Kind gefesselt.
Dieses Nachbarmädchen wird in der Geschichte von Heinz sehr wichtig werden. Und deshalb möchte Heinz sie auch nicht beim Vornamen nennen, weil er ihre Privatsphäre respektieren und schützen möchte. Die Zeit, in der sich die beiden kennenlernen, das ist Mitte der 50er Jahre, 1956. Da hat Heinz gerade sein erstes Kofferradio bekommen.
Und da haben wir dieses Kofferradio laufen lassen und haben nachmittagelang Elvis Presley und Rock'n'Roll und Bill Haley und all diese Leute getanzt. Wie die Wilden. Ich habe noch Bilder. Es war fantastisch.
Sie halten Händchen, sie küssen sich sogar und sie gehen miteinander. So nennt man das damals. Heute würden wir sagen, sie ist seine Freundin. Und er empfindet auch echte Zuneigung zu ihr. Aber zum Teil geht er auch nur mit ihr, weil seine Mutter es so will. Und natürlich, weil die Gesellschaft das irgendwie verlangt. Und Heinz' wirkliche erste sexuelle Erlebnisse hat er dann auch mit Männern. Heimlich allerdings, wenn er mit den Hunden seiner Mutter Gassi geht.
Da habe ich auch in der Stadt gemerkt, dass junge Männer sich nach mir umgedreht haben. Ich war wohl ein sehr hübscher Junge. Und irgendwie habe ich mit 16, 17 20-Jährige oder älter noch kennengelernt. Und die habe ich dann nicht wegen der Heimlichkeit, wegen des Verbots. Ja, ich gehe abends immer so zwischen 6 und 7 hinauf zum Wald. Vorne an der Ecke der Straße. Kannst du auf mich warten? Dann können wir miteinander spazieren. In dem Gedanken, oben im Wald vielleicht es zu treiben, wie man das heute nennt. Einfach irgendwas machen. Es war außer Masturbieren und Knutschen gab es ja nichts anderes.
Ich finde auch hier, dass Heinz so modern klingt, eigentlich überhaupt nicht so duckmäuserisch und so ängstlich, wie er das immer beschreibt. Aber vielleicht hat er sich auch einfach verändert. Er möchte auch unbedingt das mit Frauen ausprobieren und bedrängt deswegen seine Freundin immer mehr.
Ich habe sie sehr früh verführt.
Aber mit 16 und 14.
Mit 16 und 14. Und ich denke, wie sie dann 15 war, dass ich da schon mit sie schon entjungfert habe und solche Dinge.
Auch im Wald.
Ganz furchtbar, ganz furchtbar, ganz furchtbar.
Und er betont vor allem an dieser Stelle, dass es ihm für das Mädchen leid tut, dass es kein schönerer Rahmen ist, in dem es die beiden einfach damals zusammentun. Er sagt dem Mädchen auch überhaupt nichts von seinem Hang zu Männern, weil er sie einfach nicht enttäuschen will. Und das größte Problem, was Heinz hat, ist, dass er mit niemandem über seine sexuellen Neigungen sprechen kann. Und das setzt ihn so unter Druck, dass seine Noten in der Schule in der 10. Klasse rapide abbauen. Die Mutter ist völlig alarmiert und sagt, du musst von der Schule abgehen. Heinz selber sagt, nein, ich möchte Abitur machen. Heinz Mutter sagt, ich möchte, dass du eine Ausbildung machst, und zwar bei Kaufhof, weil ich da auch arbeite. Witzigerweise landet Heinz in der Stoffabteilung für Damen. Er hat am Anfang überhaupt keine Lust dazu. Aber er schlägt da total ein, die Frauen finden ihn alle super und er wird zum Stoffexperten und arbeitet 20 Jahre lang in dieser Branche. Nach Feierabend geht Heinz weiterhin in den Wald und trifft sich dort heimlich mit Männern. Gleichzeitig hat er aber auch die Freundin. Also sie ist ein bisschen so sein Alibi. Trotzdem kriegt die Mutter aber Wind von seinen Affären mit den Jungs.
Denn sie hat mir dann mal gesagt, man redet auch von dir und du bist da gesehen worden in so einer kleinen Bar. Wir hatten eine Kaffeebar, wo sich die Männer getroffen haben. Man hat dich in dieser Bar gesehen, da ein Kaffeebar nachmittags. Keine Erklärung, wer, wie, was, wann. Und ich habe ja nie widerrede. Ich habe geduckt und geschwiegen. Und da bin ich schon überzeugt, dass sie dahinter kam. Und dann gedacht hat, wenn er jetzt heiratet, wenn dieses Mädchen so an ihm hängt, meine Mutter, oh ja, wenn ihr, ich richte euch oben im Haus die Etage ein, heiratet dann ihr und das wird alles gut. Die hat im Hinterkopf gehabt, damit geht das Homosexuelle vielleicht weg.
Es geht natürlich nicht weg. Und im August ganz plötzlich steht die Kriminalpolizei vor der Tür. Zwei Typen von der Sitte, die ihn mitnehmen, die ihn als Sittenstrolch, als Schwein bezeichnen. Wie die Polizei darauf gekommen ist, er hat überhaupt gar keine Ahnung zu dem Zeitpunkt. Die Polizei nimmt ihn mit zum Verhör und schüchtert ihn ein.
Wenn wir das dem Lehrherrn erzählen, dann verlierst du sofort deine Lehrstelle. Und das hat mir sofort wieder Druck gegeben. Jetzt musst du zugeben, jetzt musst du zugeben. Und somit habe ich angefangen zu plaudern. Von einem im Kino, der mich angemacht hat, von noch irgendeinem. Dies habe ich dann zugegeben und teilweise auch Namen genannt. Das hat dann die Anklage ergeben. Über homosexuelles Verhalten, Unzucht mit Männern, habe ich hier alles liegen. Ja, es wurde gegen so und so, geboren so und so, wohnhaft bei der Mutter, ein Verfahren wegen Unzucht mit Männern eingeleitet. Er hat 1959, 60 und 61 mit verschiedenen Männern in Freiburg gegenseitig onaniert. Es wird beantragt, das Hauptverfahren gegen ihn vor dem Amtsgericht Jugendgeschäft zu eröffnen. Der Genannte wird beschuldigt und dann kommen die vier Punkte.
Die Staatsanwaltschaft schickt einen Brief, der liegt auch neben uns. Und da sind vier verschiedene Sexualkontakte aufgeführt. Auf Bänken, in der Öffentlichkeit, im Kino und in einem Privatzimmer. In einem Anklagepunkt steht zum Beispiel, er habe sich von einem anderen Mann unsittlich im Kino über den Oberschenkel streichen lassen. Und das ist so, aus heutiger Sicht wirkt es einfach grotesk. Aber für Heinz ist genau das 1961, er ist gerade mal 17 Jahre alt, völlig existenzbedrohend. Wenn das bekannt wird, was ihm vorgeworfen wird, dann verliert er nicht nur seinen Job, er wird auch, glaube ich, keinen anderen mehr finden.
Zur Zeit der Begegnung der sei er nach seiner geistigen und sittlichen Entwicklung reif genug gewesen, das Unrecht der Taten einzusehen. Die Taten sind Vergehen, strafbar gemäß § 175 und so weiter und so weiter. Das ist doch haarsträubend.
Der Termin zur Hauptverhandlung ist im Februar 62. Heinz hat furchtbare Angst. Er ist auch völlig alleine bei dieser Gerichtsverhandlung. Seine Mutter ist nicht da. Warum? Weiß er nicht. Er hat keinen Anwalt. Nur das Jugendamt hat einen Vertreter geschickt.
Ich war mutterseelenallein. Ich weiß es noch, wie zitternd in meinem Kaufhausanzügle ich vor dem Richter gestanden bin. So, das war ein scharfer Jugendrichter. Angeblich soll er bei Sittengeschichten besonders scharf gewesen sein.
Viele Homosexuelle, die wegen des Paragraphen 175 verurteilt wurden, sind viele Jahre ins Gefängnis gegangen. Heinz hat also in Anführungszeichen Glück, er bekommt nur 2 Jahre auf Bewährung. Wenn er aber in dieser Zeit noch einmal beim Sex mit Männern erwischt wird, dann muss er ein halbes Jahr in den Knast.
Aber damit du Strafe spürst, gehst du 3 Wochenenden in diese Strafanstalt.
Die Strafe sitzt auf jeden Fall, denn 2 Jahre lang guckt Heinz überhaupt keine Männer an. Stattdessen verliebt er sich mehr und mehr in das Mädchen. Und als er 19 und sie 17 ist, verloben sich die beiden und machen ihre Liebe offiziell. Die Hochzeit soll im Juli 65 sein und er schneidet ihr sogar das Brautkleid dann mit Stoffen und so. Kennt er sich ja aus. Leider passt das Kleid nicht mehr, weil als die Hochzeit stattfindet, ist sie schon 5 Monate schwanger.
Ich war verliebt. Und die ersten Ehejahre waren wunderbar mit dem Baby, das war ganz prima. Und ich war der ideale Vater, pflichtbewusst bis dort hinaus. Und oben drüber dirigiert das schlechte Gewissen. Ich habe mein ganzes Leben ein schlechtes Gewissen gehabt, weil ich vergöttere sie. Sie ist die beste Frau, die man sich denken kann. Aber ich habe sie nicht genügend geliebt wahrscheinlich.
Und du hast
bis
auch nicht
die
mehr
zwei
an
Jahre
gedacht.
Rum waren. So, und ja. Ich wusste, jetzt besteht nicht mehr die Gefahr, dass ich ins Gefängnis muss. Dann fing ich schon wieder an zu blinken.
Heinz steht ja so auf Oper und auf Theater. Und bei der Arbeit kriegt er Freikarten. Und möchte eigentlich seine Frau mitnehmen und sagt ihr, komm mit ins Theater, ich habe Karten. Aber sie interessiert das nicht so. Sie sagt ihm, geh allein. Und wenn die Vorstellung vorbei ist, dann kommt er in Versuchung und treibt sich im Kolombi-Park in Freiburg rum. Wir gehen raus. Heinz zeigt mir diesen Park.
Und da standen dann die sich anbietenden Leute oder die jemanden gesucht haben.
Und da geht ihr einfach aneinander vorbei.
Und da geht man aneinander vorbei und schaut es sich an. Und da war dann die Frage, wer bleibt stehen oder ob er Zeichen gibt, geh weiter. Das war also ganz typisch. Da habe ich doch immer meist nach meinen Theaterbesuchen bin ich hier gelandet, bestimmt jedes Mal, und habe hier mir meine Befriedigung geholt. Und keinen Ton, nie, niemals.
Jahrelang macht er das so, immer im Geheimen, immer in der Angst, seine Frau könnte es herausfinden. Aber dieses Doppelleben geht auch nicht spurlos an Heinz vorbei.
Die Sexualität wurde immer schwächer, immer schlechter. Ich habe immer weniger gewollt. Und sie war ja nun auch Ende 20, sie war voll im Saft. Und von mir kam nicht mehr sehr viel und nichts Besonderes. Und somit habe ich ihr wohl irgendwie mal erklärt, dass ich wohl einen Hang zu Männern habe. Und das war dann diese grenzenlose Erkenntnis ihrerseits. Ja, warum nicht Frauen, warum Männer? Gegen Frauen könnte ich konkurrieren. Dann haben wir Versuche angenommen, die Ehe zu retten. Und da begannen 5 höllische Ehejahre.
Sie probieren eine offene Ehe. Das heißt, jeder kann so viele andere Sexualpartner haben, wie er will.
Und sie lernte einen jungen Mann kennen, einen kräftigen jungen Mann, der ihr erstmalig das gegeben hat, was ein Mann einer Frau geben muss, was ich ihr die ganzen Jahre nie gegeben habe. Befriedigung.
Und auch das hat sich für dich scheiße angefühlt.
Und das war die Hölle.
Es kommt auch immer häufiger dann zu lautstarken Streitereien zwischen ihm und seiner Frau.
Und ich sehe noch, wie sie sich anzieht, also einen heißen Slip anzieht und so weiter, sehe ich noch. Und Stunden später kommt sie zurück und zieht sich wieder aus und ich sehe den Slip umgedreht, du weißt, das Bändel hinten raus. Und da habe ich durchgedreht, Eifersucht. Größter Wahnsinn, der größte Blödsinn. Ich habe so getobt. So, jetzt weiß ich, dass du mit ihm fixst und so. In diesem Motto ging es dann los. Vulgärste Form. Also das hat sich immer mehr gesteigert.
Die Kinder kriegen das natürlich auch mit und wollen mehr und mehr wissen, warum streiten sich die Mama und der Papa immer so. Und als sie 12 und 6 Jahre alt sind, erzählt die Frau ihnen nach einem dieser Streits wutentbrannt, dass der Papa auf Männer steht. Und so geht der Ehekrieg weiter, bis sich Heinz' Frau wirklich dann in jemanden richtig verliebt. Am 1. Oktober 78 muss Heinz ausziehen, es geht nicht mehr, 13 Jahre nach der Hochzeit, und am selben Tag zieht der neue Mann bei ihr ein. Zu dem Zeitpunkt ist Heinz 35 Jahre alt. Er zieht in eine klitzekleine Wohnung, die Wohnung, in der er jetzt auch noch lebt und mir gegenüber sitzt. Er darf seine Familie, also seine Töchter, regelmäßig sehen, aber er fühlt sich natürlich trotzdem oft einsam und macht im Grunde genommen aber das, was er schon seit langer Zeit macht. Er geht in den Park und er geht in die Klappe. Das ist eine öffentliche Toilette, in der sich Schwule am Pissoir aufstellen und dann suchen die sich einander aus und verschwinden dann in der Toilette. Und einmal, als er diese Klappe besucht, lernt er einen Mann kennen, in den er sich richtig verliebt. Benedikt.
Und das ging also sekundenschnell, waren wir zusammen. Und dann hat er sich eben eröffnet, dass er ein Benediktinermönch ist und im Kloster hier oben ist und er studiert Theologie und so weiter. Und war also gnadenlos schwul und grenzenlos gut. Er war 29 Jahre alt und ich habe ihn also sehr, sehr geliebt und er hat mich abgöttisch geliebt. Und dann mir eröffnet, er hat schwarzen Hautkrebs.
Benedikt ist Heinz erste wirkliche große Liebe. Aber Benedikt kommt ins Krankenhaus und Heinz geht ihn ein Dreivierteljahr lang besuchen, aber Benedikt stirbt. Nach Benedikts Tod macht Heinz aber im Grunde genommen eigentlich genauso weiter wie zuvor. Er tobt sich aus, er geht weiter in den Schwulenpark, er geht weiter in die Klappe. Aber sein Schwulsein ist nach wie vor geheim. Also kein Mensch weiß davon. Ende der 70er, Anfang der 80er wissen nur seine Ex-Frau und seine beiden Töchter davon. Das ändert sich erst, als er 40 ist, 1983. Heinz arbeitet in einer Kneipe als Geschäftsführer und hat ziemlich viel Spaß dabei.
Und da sind die Menschen dahinter gekommen, dass dieser Heinz hinter der Theke schwul sein muss.
Weil?
Seine ganzen Ambitionen, seine Art, sein Rumgetanze. Ich hab dann da, weiß Gott, wie rumgetänzelt. Und der muss so sein. Und da hat der ganze Lokal darüber gesprochen. Und da kam dann, ich weiß es noch, ein kräftiger Bulle. Und er sagt, sag mal Heinz, alle sagen, du bist andersrum. Bist du jetzt schwul oder nicht? Jawohl, ich bin. Und wenn ihr es wissen wollt, kommt in mein Bett.
Er steht danach überhaupt nicht mehr unter dem Druck, sein Schwulsein verheimlichen zu müssen. Er zeigt seine sexuelle Veranlagung offen und das fühlt sich einfach super für ihn an. Die Vergangenheit holt ihn erst 1998 wieder ein, viele Jahre später, als seine Mutter stirbt. Und Heinz hatte ja immer ein schwieriges Verhältnis zu ihr. Und dann sortiert er ihren Nachlass. Und was findet er? Einen Brief. Die Mutter hat ihn am 20. Juli 1961 geschrieben, kurz bevor die Kriminalpolizei ihn damals zu Hause abgeholt hat.
Ich werde mit dem Jungen nicht mehr fertig.
Ja.
Helfen Sie mir, können Sie mich mal besuchen.
Hat sie dem Jugendamt geschrieben?
Dem Jugendamt geschrieben, der Brief liegt hier. Der Zweck meines Schreibens ist jedoch ein anderer. Mein Junge hat in letzter Zeit derartige Erziehungsschwierigkeiten gemacht und das zwar in einer Form, denen ich als Privatperson nicht mehr gewachsen bin, ebenso als Mutter. Da, wenn es so weitergeht, seine Lehrstelle gefährdet ist, habe ich mich entschlossen, Sie, das Stadtjugendamt, zu bitten, in diesem Falle einzugreifen. Ich danke Ihnen für den Voraus.
Seine Mutter hatte damals an das Jugendamt geschrieben und die müssen den Brief der Mutter an die Polizei weitergereicht haben. Heinz' Mutter hat also zumindest indirekt ihren eigenen Sohn verraten und dieses Geheimnis bis zu ihrem Tod für sich behalten.
Ich habe ihr nie verziehen in dem Sinne. Ich kämpfe heute noch mit mir, ob ich das Gefühl des Verzeihens nicht spüren könnte. Aber durch diese Härte, die sie mir und diese Nichtliebe, die sie mir entgegengebracht hat, und ich glaube sogar, dass sie mich gehasst hat wegen dieser Geschichte. Also das alles macht mich immer noch ungleich gegen sie. Ich habe heute noch Albträume, in der sie auftaucht, die in diesem Haus abspielen. Dieses Haus ist für mich auch eine ganz furchtbare Geschichte.
Mit diesen Gefühlen lebt Heinz bis heute. Erst 2013 passiert etwas in seinem Leben, was ihm zum ersten Mal die Gelegenheit gibt, offen über die Vergangenheit zu reden. Die Magnus-Hirschfeld-Stiftung aus Berlin setzt sich für die Rehabilitierung der nach § 175 Verurteilten ein und ist auf der Suche nach Zeitzeugen in Süddeutschland. Sie finden Heinz über die AIDS-Hilfe und Heinz ist sofort begeistert. Er erklärt sich bereit, mitzumachen. Die Lokalzeitung kommt auf ihn zu und er gibt ihr ein Interview und erzählt ihr genau das, was er mir jetzt auch erzählt.
Und dann kam die Frage, was machen wir mit dem Namen? Und ich, kämpferisch wie ich war, ja, Sie können meinen ganzen Namen reinschreiben. Ich kämpfe mit offenen Waffen.
Zwei Tage später klingelt das Telefon. Heinz' Frau ist dran.
Aufgrund deines Artikels und der Anrufe, die wir gekriegt haben, möchten wir mit dir nichts mehr zu tun haben. Und damit war das Familienleben beendet. Ich war völlig fertig.
Seine Ex-Frau und Tochter brechen jeglichen Kontakt zu ihm ab. Und das, obwohl sie ja eigentlich schon lange Zeit wissen, dass Heinz schwul ist. Aber dass er so offen mit seinem Namen in der Zeitung darüber spricht, das beschämt sie. Und dann hört er jahrelang nichts mehr von seinen Töchtern und seiner Ex-Frau. Kein Kontakt mehr. Auch nicht 2017, als das Gesetz zur strafrechtlichen Rehabilitierung homosexuell verurteilter Personen in Kraft tritt. 57 Jahre nach Heinz' Verurteilung wird das Urteil von damals aufgehoben und Heinz bekommt 4.500 Euro Entschädigung. Das schlechte Gewissen gegenüber seiner Ex-Frau, das quält Heinz immer noch und vielleicht sogar noch mehr, seit er das Interview der Lokalzeitung gegeben hat. Er sagt, dass das, was er ihr angetan hat, eigentlich das wirkliche Verbrechen ist. Nicht sein Schwulsein an sich, sondern dass er sie geheiratet hat, dass er ihr zwei Kinder gemacht hat. Er kann sich das einfach nicht verzeihen.
Ich bin so nahe dran, Sie zu bitten, weil es ist nun sehr schwierig. Können wir nicht mal wirklich sitzen und über das Vergangene reden? Ja. Ich würde so gerne mich bei dir entschuldigen und sowas. Also, wir kommen gleich drin, ich darf gar nicht weiterreden.
Hat mich jetzt erwischt.
Entschuldigung.
Heinz wünscht sich so sehr, dass er diesem Nachbarmädchen ohne Namen, das ihn seit über 50 Jahren in seinem Leben begleitet, dass er ihr irgendwann sagen kann, es tut mir leid, dass er sie um Verzeihung bitten kann. Und ich wünsche ihm, dass er auch vielleicht einfach sich selber verzeihen kann.
Christian Rex hat uns die Geschichte von Heinz Schmitz erzählt. Wenn unsere Kinder irgendwann mal die Geschichten hören sollten, die wir heute in der 100 erzählt haben, werden sie ungläubig mit dem Kopf schütteln und sich denken, krass, dass Homosexualität mal nicht sein durfte. Danke an Johannes Nichelmann, der Andreas und Franz für uns getroffen hat, an Pascal Fischer, der uns die Geschichte von Mailin und Valentin erzählt hat und an Christian Rex, der Heinz Schmitz in Freiburg getroffen hat. Danke auch an Julia Rosch online und Norm Wollmacher in der Technik. Vielen Dank an Niloufar Elhami, 100-Redakteurin. In der nächsten Ausgabe dieser Sendung, da geht es auch um Sexualität und es geht da um die verschiedensten Facetten der menschlichen Sexualität. Und wenn ihr jetzt sagt, da habe ich so eine Geschichte gehört oder erlebt oder so, die solltet ihr unbedingt erzählen zu diesem Thema, dann schreibt sie uns doch bitte die Geschichte. mail@deutschlandfunknova.de ist die Adresse dafür. Ist auch die Adresse für wütende Kritik oder überschwängliches Lob und alles, was da irgendwie zwischen ist. Andere Möglichkeit für euer Feedback, gebt uns doch eine Bewertung bei iTunes oder wo auch immer ihr diesen Podcast hier abonniert habt. Und weiterempfehlen, das geht ja auch immer, Facebook, Twitter und so. Oder sprecht mit Leuten. Ja, ist auch schön. Habt eine schöne Zeit und bis zum nächsten Mal. Ich bin Paulus Müller und das war 100.
Deutschlandfunk Nova 100.
Andreas und Franz waren vor einiger Zeit bei einem sehr skurrilen Abendessen eingeladen. Sie saßen in Zürich an einem Tisch mit dem letzten Staatsratsvorsitzenden der DDR, mit Egon Krenz und dessen Ehefrau. Und dabei hat Andreas dann auch was über sich erzählt.
Zu Anfang nur, dass ich aus der DDR stamme und am späteren Abend dann auch, dass ich im Gefängnis war. Ja. Seine Frau hat darauf ziemlich primitiv reagiert und hat irgendwie so, ja, das waren ja alles so Schufte. Und dann hat er sie sogar zurechtgewiesen, irgendwie gesagt, also das muss man schon anders sehen.
Völlig absurd, dass sie dann 25 Jahre später mit dem Mann da sitzen, der für das System steht, das die Liebe zwischen Franz und Andreas so kompliziert gemacht hat.
Eine der besten Anekdoten aus Valentin Wolkers Buch Suche Mann für meine Eltern ist auch, dass die Verwandten eine Hochzeitssuite abends im Hotel gebucht hatten und einen Extraraum dann für Valentins Bruder Tom. Und dann haben die drei aber nachts alle heimlich getauscht. Also Valentin und Tom in die Hochzeitssuite und Mailin in so eine Abstellkammer mehr oder weniger. Leider hat aber frühmorgens ein Onkel an die Tür von dieser Suite geklopft. Der wollte rein, der musste nämlich dringend aufs Klo. Und da wären natürlich Valentin, Tom und Mailin fast aufgeflogen. Aber dann haben sie die zwei Zimmertüren alle gleichzeitig aufgemacht und auf dem Flur war sowieso so ein Trubel und der Onkel hat nur an die Toilette gedacht, da hat's dann doch keiner gemerkt.
Je länger ich mich mit Heinz auf seiner Couch unterhalten habe und je besser wir uns dann kannten, desto mehr trat seine Spitzbübigkeit eigentlich zum Vorschein und ich hatte immer den Eindruck, der sieht aus wie Louis de Funès, der redet so wie er, dieses Arr! Und ich glaube, die Geschichte, die er mir am allerliebsten erzählt hat, ist die von einer heißen Liebe zu einem Algerier.
Die Kultur.
Die Kultur im Sexuellen vollkommen verändert hat und der mir grenzenlos viel Liebe entgegenbrachte, obwohl er nicht schwul war. Der war nur sehr, sehr triebhaft und ich war wohl ein Ventil. Okay. Und der hat mich gelehrt. Er hat mich gelehrt, was richtig Sexualität, Homosexualität ist. Bei ihm habe ich es gelernt. Die volle Homosexualität, okay. Die volle sexuelle Tätigkeit.
So spät ist das erst so in dein Leben gekommen. Ja.
Und ich stelle mir vor, was wäre wohl aus diesem Mann geworden, wenn er von Anfang an seine Triebhaftigkeit offen hätte ausleben können. Und wenn er nicht dafür bestraft worden wäre, sondern wenn das einfach so gewesen wäre wie heute, in einer Gesellschaft, in der das einfach vollkommen normal ist, schwul zu sein.
Deutschlandfunk Nova 100.
Jeden Sonntag um 16 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.